Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Gott, du bist hier. Wir feiern diesen Gottesdienst in deinem Namen. Wir wollen uns bewusst machen, dass du hier bist. Du bist der Herzenskenner. Und da du jedes Herz hier kennst, bete ich, dass du jedem Herzen hier in diesem Raum und im Livestream auf deine wunderbare Art begegnest. Amen. Ich finde es schon interessant, über Spiritualität nachzudenken und tue mich auch nicht schwer damit, an eine höhere Macht zu glauben. Damit habe ich gar nicht so ein Problem. Aber organisierte Religion und Kirche finde ich wirklich schwierig, wenn man sich die ganzen Missbrauchsskandale und die sehr schleppende Aufarbeitung anschaut oder wie viel Macht und Geld da doch im Spiel ist. Wenn ich mir anschaue, welche Rolle religiöse Lobbygruppen auch in der Politik spielen, ganz ehrlich, wozu überhaupt noch Kirche? Das ist so ein Sammelsurium, das, was wir eingesammelt haben von verschiedenen Leuten, als wir gefragt haben, was siehst du kritisch an Kirche oder was hörst du, was Leute kritisch an Kirche finden. Ich heiße Daniel, ich bin leitender Pastor der Christusgemeinde und ich möchte mit euch gemeinsam dieser Frage heute nachgehen. Wir starten in eine Predigtreihe, wo wir uns verschiedenen Anfragen und Kritikpunkten gegenüber dem christlichen Glauben stellen wollen. Zum Beispiel der Frage, wozu braucht man eigentlich Gott in einer Zeit von KI, Transhumanismus, stetigem Fortschritt? Oder der Frage, wie passt eigentlich dieses unfassbare Leid in der Welt und der gute und allmächtige Gott, wie passt das zusammen? Oder die Frage, ist das christliche Menschenbild nicht vielleicht viel zu negativ? Und heute die Frage, warum Kirche? Und man kann dieser Frage eben von ganz verschiedenen Wegen her begegnen. Man kann das soziologisch beantworten oder psychologisch. Was passiert psychologisch in so einer Menschengruppe? Man könnte auch geschichtlich rangehen, wie ist die Entstehungsgeschichte? Und manche von euch wissen das, ich habe so ein Faible für Geschichte, das habe ich so im ersten Beruf studiert. Und wenn wir auf Geschichte schauen, gibt es immer primäre und sekundäre Quellen. Also wenn wir was über den Zweiten Weltkrieg wissen wollen, dann können wir so ein Geschichtsbuch aufschlagen und schauen, was haben Wissenschaftler über diesen Krieg geschrieben. Oder, das wäre eine sekundäre Quelle, oder wir fragen mal das Tagebuch der Anne Frank, denn die hat da selber gelebt. Und das ist jetzt so ein bisschen die Idee, die ich mir für heute überlegt habe. Wir schauen mal in die primäre Quelle, also quasi in Gottes Buch. Und wir schauen jetzt nicht so sehr auf all das, was ganz offensichtlich falsch läuft, sondern wir schauen mal, wie ist denn eigentlich die Grundidee des Ganzen? Das ist der Plan. Und zuallererst möchte ich damit starten, dass wir auf den ersten Seiten der Bibel entdecken, dass Gott schon da Menschen gesammelt hat. Er hat schon da zum Gründungsvater, auch der drei großen Weltreligionen, gesprochen, hat gesagt, aus dir und stellvertretend aus der ganzen Familie werde ich ein großes Volk machen, 1. Mose 12. Und dann lesen wir weiter und wir sehen, wie aus einer Familie auf einmal Stämme werden und Gott lädt sie ein, zum Gottesdienst zu kommen. Sie versammeln sich erst um ein Zelt, wo er sagt, hier bin ich. Später bauen sie ein Haus und er sagt, der Gottesdienst, der da gefeiert wird, wird so und so ablaufen und sie versammeln sich und wir merken schon, dieses Glaubensding ist kein Einzelsport, sondern Mannschaftssport. Man ist so gemeinsam unterwegs. So vor ungefähr 2000 Jahren betritt dann Jesus Christus die Weltbühne und er bestätigt das, was vorher gewesen ist, gießt es aber nochmal in eine neue Form und sagt dann in Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass das Wort Gemeinde so auftaucht. Jesus führt die Kirche ein und er sagt etwas, was mich manchmal zu einem Irrlehrer macht, nämlich, er baut die Kirche. Manchmal bin ich so im Eifer des Gefechts und sage, oh, so schön, mit euch gemeinsam Kirche zu bauen. Theologisch gesprochen ist das aber völliger Quatsch. Denn was lesen wir hier in der Bibel? Derjenige, der die Kirche baut, das ist Jesus. Und deswegen sagen wir auch, dass Kirche heilig ist. Und das ist verrückt, oder? Also wenn ich lese, was Kirche und was manche meiner Arbeitskollegen so machen, dann denke ich, es ist alles andere als heilig. Und wenn ich manchmal auf mein Leben schaue, denke ich, eine heilige Kirche, die ist schon nicht mehr heilig, allein weil ich dabei bin. Und dann sieht man, was macht etwas heilig? Nicht die Sache an sich, sondern die Zugehörigkeit. Also es gab im Gottesdienst im Alten Testament Gegenstände, zum Beispiel einen Kerzenleuchter. Der war nicht heilig an sich, weil der vom Himmel gefallen ist, sondern weil er zum Tempel gehörte. Kirche ist etwas Besonderes, ist heilig, nicht wegen dir und mir, sondern wegen dem, zu dem sie gehört. Sie ist das Eigentum von einem Heiligen, einem ganz anderen Gott, der sie baut und deswegen sagt, das ist meine Gemeinde. Im Griechischen sogar noch betont in dieser Ursprache, meine, sie gehört mir, sie ist mein Eigentum. Und so sprechen wir im Glaubensbekenntnis, wenn wir im Juni wieder taufen, wir glauben an eine heilige Kirche, weil sie Gott gehört. Und dann am Geburtstag der Kirche, auf den gehen wir ja auch zu Pfingsten, lesen wir in der Apostelgeschichte 2, wie Gott seinen Geist ausgießt. Und dann sehen wir wieder das Muster und vielleicht ist es euch im Bibelprojekt aufgefallen, immer wieder kommt ein Refrain. An diesem Tag fügte der Herr so und so viele Seelen, Menschen der Gemeinde hinzu. Wer fügt da was hinzu? Es ist Gott. Und da das ursprünglich auf Griechisch geschrieben wurde, mache ich da kurz eine Schleife. Das Wort, das dort für Gemeinde verwendet wird, ist Ekklesia, also Eck, raus, und Kaleo heißt rufen, also die rausgerufen. Und Gott ruft Menschen aus ihren bisherigen Lebenssituationen und versammelt sie in einer Gemeinde, in einer Gruppe. Gott ist es, der das baut. Und wenn wir jetzt fragen, warum Kirche, dann lautet die Antwort, weil sie Gottes Idee ist. Weil Gott sich Kirche ausgedacht hat. Es ist sein Plan. Jetzt stell dir mal vor, ich versuche das mal mit einem Bild deutlich zu machen. Du räumst auf, es ist ja jetzt so Frühling und du fängst mit Frühjahrsputz an und du gehst in den Keller oder auf den Dachboden, je nachdem, wo du Sachen lagerst oder in dein Storage-Ding, wo du Geld bezahlst und du findest so eine Schachtel mit lauter Puzzleteilen. Und da sind manche, die sind blau, andere, die sind grün. Und du denkst, ja, mal gucken, was das ergibt. Und du fängst so an zu puzzeln. Und nach irgendeiner Zeit bist du richtig frustriert und denkst, das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Das alles ergibt doch hier einfach gar keinen Sinn. Und vielleicht bist du wie ich, dass du schon nach einer Minute sagst, komm, lass mich mit dem ganzen Kram hier in Ruhe. Und du bist völlig frustriert und du räumst es wieder zurück in die Ecke. Und da fällt dir was auf. Du entdeckst etwas. Den Deckel von diesem Puzzle. Und auf diesem Deckel ist das große Bild dessen, was diese einzelnen Puzzleteile ergeben sollen. Und wenn du anders bist als ich, motiviert dich das, dich nochmal neu hinzusetzen und zu sagen, ich nehme diese einzelnen Puzzleteile und ich orientiere mich an diesem großen Bild oder wie Marvin in der Moderation gesagt hat, an diesem, ja, fast Utopie von dem, was ist. Und auf diesem Bild, was Gemeinde sein soll, ist nicht wie hier unterschiedliche Häuser, wobei das ganz schön ist für Gemeinde. Es ist Christus und seine Kirche, Christus, der seine Kirche baut. Und so kann es eben mit Kirche auch sein, dass du in Hamburg unterwegs bist und du denkst, oh Mann, es gibt so viele verschiedene Kirchen, so viele verschiedene Arten auch von Pastoren und Pastorinnen, so viele Arten, eine Predigt zu halten, so viele Arten, einen Gottesdienst zu feiern. Wo soll ich hin? Es frustriert mich, vielleicht bist du auch genervt, können die sich nicht irgendwie einigen? Warum das Ganze? Ich glaube, es braucht Gottes großes Bild, um zu sagen, er baut daraus etwas Wunderschönes, was im Gesamtgefüge die Kirche abbildet. Und ich habe euch zwei Anwendungen mitgebracht. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, ich fühle mich manchmal wie so ein Puzzlestück. Also ich bin manchmal so ein Puzzlestück und ich weiß auch nicht so richtig, wo ich hingehöre. In Apostelgeschichte 17 haben wir im Bibelprojekt gelesen, dass es kein Zufall ist, wo du lebst. Gott hat sich das ausgedacht, erzählt Paulus den Menschen in Athen. Also es ist auch kein Zufall, dass du hier bist. Es ist kein Zufall, dass du diesen Stream guckst. Die Christusgemeinde Barmbek Süd, die muss nicht deine Gemeinde sein, es muss nicht deine Kirche sein. Es gibt viele tolle Kirchen in Hamburg, unsere Schwestergemeinden, das ICF, die Elim, geh hin, sei glücklich. Aber wenn die Christusgemeinde hier dein Platz sein könnte, frag dich doch mal, wo könnte mein Platz in Gottes Bild von dieser Ortsgemeinde sein? Ich erkläre dir, was wir dir anbieten. Wir haben zwischen dem 10 Uhr und dem 12 Uhr Gottesdienst immer Next Steps, ein Seminar, 30 Minuten mit Kaffee und Naschis. Und da erklären wir, wie unser Puzzleteil aussieht, was unser sozusagen unser Part in Gottes Bild ist. Und du kannst für dich überlegen, will ich da andocken? Will ich mich hier anschließen? Wir möchten nicht, dass du als verlorenes Puzzleteil so rumwaberst. Mit der Erlaubnis meines lieben Kollegen darf ich heute auch noch für die Kleingruppen anmelden. Eigentlich ist die Anmeldephase vorbei, aber auch das, wir wollen, dass jeder möglichst Teil von irgendeiner Form von Gruppe ist. Denn je größer unsere Gemeinde wird, desto kleiner sind die Einheiten, in denen wir uns treffen. Da findet in den Kleingruppen zuerst Seelsorge statt. Da findet zuerst pastorale Begleitung statt. Wir sind an einem normalen Sonntag ungefähr 400 Menschen, über 400 Menschen, die hier rumlaufen. Wir haben 2,5 Pastorenstellen und ein Vikar. Da kannst du ausrechnen, wenn wir über 400 Leute treffen sollen, das geht nicht auf. Deswegen haben wir Kleingruppen und wir werben darum. Also natürlich, vielleicht komme ich dich auch mal besuchen, aber du kannst dir ausrechnen, wenn ich das für jeden mache, wie lange das dauert. Melde dich an, verorte dich. Wo ist dein Platz? Zweite Anwendung, die ich mitgebracht habe, ist, gerade wenn du so eine Story hast, wie wir es in der Moderation gehört haben, dass du im Gebet vielleicht einmal Gott fragst, wie wäre es, genau, im Gebet zu fragen, was siehst du, Gott, in der Kirche, was ich nicht sehe? Also er scheint ja was zu sehen, wenn wir den biblischen Texten glauben, was wir nicht sehen. Und wenn du einen Schmerz, es gibt auch Enttäuschung rund um die Christusgemeinde oder auch um meine Person, das weiß ich, dass du nochmal neu sagst, Gott, was siehst du in der Christusgemeinde Barmbek Süd, was ich nicht sehe? Erstens, warum Kirche? Weil es Gottes Idee ist. Und jetzt ein zweites. Es gibt ganz viele Versprechen für uns gläubige Menschen, die betreffen jeden Einzelnen. Die gelten für jeden, für dich, so wie du da jetzt auf deinem Stuhl sitzt oder zu Hause bist oder wo auch immer. Aber dann gibt es Versprechen, Verheißungen, die gelten nur für die Gruppe der Gläubigen, nur für die Kirche. Eine bestimmte Form von Schutz, nur für die Kirche. Eine bestimmte Form von Autorität, nur für die Kirche. Und eine bestimmte Form von Gottes Gegenwart, nur in der Kirche. Und damit ich hier keinen Quatsch erzähle, habe ich das extra mal mit meinem Kollegen Matthias hoch und runter diskutiert diese Woche. Wir haben es theologisch nicht bis ins Detail durchdrungen, aber wir nehmen euch in dieses unfertige Bild mit. Der Allgegenwärtige ist auch bei dir zu Hause, wenn du alleine frühstückst. Aber er ist irgendwie noch mal anders da, wenn wir uns als seine Kirche versammeln. Ich gebe dir drei Beispiele. Johannes 13, 35, da sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jetzt musst du wissen, er sagt das nicht zu seinen Freunden. Die Jünger sind, lesen wir in der Bibel, Ekkaleo, Ekklesia, rausgerufen worden. Die haben sich untereinander nicht immer gemocht. Da waren Fischer und Zolleinnehmer. Das war eine Gruppe, und wenn du das weiterdenkst, es gibt auch die Gruppe der 72 Jünger, dann hast du noch Susanna und Johanna und Maria und alle anderen dabei. Das sind nicht alles Freunde gewesen, und er redet zu dieser Gruppe. Das ist wichtig. Er redet nicht zu dir und deinem Ehepartner, dir und deinem besten Freund, sondern er redet zu der Gruppe der Jünger, dem Kernteam von Kirche, und sagt, wenn ihr euch nicht streitet, wenn ihr wertschätzend miteinander umgeht, wenn ihr einander liebt, dann ist da irgendwie das außenstehende Denken, boah, da ist Gott. Zweites Beispiel, Johannes 17, 21. Jesus betet, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Damit meint er wieder diese Gruppe, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist, ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also irgendwie, wenn wir zusammenhalten, lässt das Menschen, die nicht Teil von Kirche sind, Vertrauen fassen in Gott. Und das Gegenteil ist übrigens auch der Fall. Wenn wir anfangen zu lästern, dann torpedieren wir nicht nur das Gebet von Jesus, sondern dann geben wir Außenstehenden die Chance, den Kopf zu schütteln. Und das passiert ja auch bei all den Podcasts, die hier schon erwähnt wurden. Wenn wir sagen, ey, ich werde nicht schlecht reden. Ich treffe die Entscheidung, und das passiert ja immer in Menschengruppen, sich hinter dem Rücken von anderen zu ärgern und so. Nein, ich werde hier mich mit Jesus eins machen und für die Einheit, für ein Wir-Gefühl stehen. Dann ist da eine Chance und Leute sehen, ey, hier ist was von Gottes Gegenwart. Und jetzt noch ein drittes Beispiel. Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind und jetzt nicht zum PlayStation spielen oder Kaffee trinken, sondern in meinem Namen, damit ich mitten unter ihnen. Die Situation ist folgende, ist eine Gruppe von Christen und einer von denen hat den Weg verloren, ist irgendwie abgekommen. Und dann entscheiden die sozusagen, ihn zurückzuholen, und dann gibt es verschiedene Stufen, wie jemand dann zurückgeholt werden kann. Und Jesus sagt, wenn ihr das in meinem Auftrag tut, für mich, dann bin ich da. Also irgendwie ist Gott, Jesus, nochmal in einer besonderen Qualität da, wenn wir Dinge tun in seinem Auftrag. Also es ist nicht nur, wenn zwei Christen zusammen sind, einfach so, sondern etwas in seinem Namen. Wenn wir wie hier versammelt sind, um auf ihn zu hören oder in deiner Kleingruppe von ihm zu lernen oder miteinander zu beten, da ist Jesus irgendwie nochmal anders da. In einer besonderen Weise ist er anwesend. Und das finde ich genial, Kirche zu denken, nicht als ein soziales Happening, sondern als ein Ort, wo Gott noch mal anders da ist, als wenn ich allein im Bett liege. Ist faszinierend. Paulus sagt es auch, jetzt komme ich ab, aber ich muss es ganz kurz machen. Paulus spricht ja ganz viel über den Gottesdienst im 1. Korintherbrief, Kapitel 11 bis 14. Und er sagt in dem Zusammenhang nicht nur, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sondern er sagt zu der Gruppe, als jüdischer Mann, sagt er, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Also irgendwie ist der Heilige Geist nochmal anders erfahrbar, wenn wir zusammenkommen und eine unsichtbare theologische Realität sichtbar machen. Ich versuche das wieder mit einem Beispiel deutlich zu machen. Stell dir mal einen dunklen Raum vor. Ich habe das bei mir zu Hause. Wir haben so bei uns in der Wohnung an manchen Stellen Kabel, die aus der Wand kommen, wo keiner weiß, was die sollen, Rohre und auch Lichtschalter an Stellen, wo man sie nicht vermutet. Und ich komme in so einen Raum und das ist das Kinderzimmer und es ist dunkel wie hier jetzt gerade. Und das ist richtig gefährlich, weil ich bin barfuß und das Lego auf dem Boden. Das ist der Endgegner. Und dann tastet man so und irgendwann findet man den Lichtschalter und drückt drauf und dann wird's wieder hell. Und auf einmal kann man was sehen. All die Dinge in dem Raum waren schon vorher da. Und auch die Lampe ist ja vorher schon da gewesen. Der Lichtschalter hat es nur sichtbar gemacht. Und so ist das auch mit Kirche. Kirche macht nicht, dass Gott da ist, aber in Kirche wird der Unsichtbare sichtbar. Wenn wir füreinander beten, wenn wir einander mit Liebe begegnen, wenn wir eine Einheit suchen, anstatt zu streiten, da wird etwas von dem Unsichtbaren, der eh schon da ist, wird sichtbar. Das ist doch gigantisch. Ich erlebe das fast jeden Sonntag, dass Leute mir sagen, du, ey, mir sind die Tränen im Gottesdienst gekommen. Und ich sage, was, wir haben doch nur den Kaffee angesagt. Ja, irgendwas war hier. Ich sage, ja, das ist genau das, was Gott meint. Es geht das Licht an. Er ist immer da, aber wir erleben etwas von seiner Schönheit. Und auch hier habe ich mir zwei Anwendungen überlegt. Erstens, was kann dir helfen, Gottes Gegenwart besonders wahrzunehmen? Ich glaube, wenn wir zur Kleingruppe gehen und das jetzt wieder tun oder zum Gottesdienst, bevor du auf die Klingel drückst und zu deinem Hauskreis gehst, ja, wir haben 38 Kleingruppen, finde das gigantisch, aber zu überlegen, ey, das ist nochmal anders, als wenn ich alleine mit Jesus bin. Wie kannst du dich darauf einstellen? Oder hier zu sein. Hier ist jetzt was anders, als wenn ich alleine zu Hause bin. Wie kann ich mir das bewusst machen? Ein Beispiel ist, ich erzähle mal von mir, vielleicht ist das hilfreich. Ich versuche immer so die letzten paar Minütchen vor dem Gottesdienst auf meinem Platz zu sitzen. Häufig öffne ich meine Hände, um einfach zu sagen, Gott, ich bin jetzt hier, ich bin offen für deine Gegenwart. Und es ist Stille ist hier in diesem Haus nicht vorhanden, aber so innere Stille. Oder zu sagen, ich drücke das mit meinem Körper auf. Auch das tue ich oft. Ich strecke mich aus und sage, Gott, ich glaube, du bist nochmal anders hier. Ich strecke mich aus nach dir. Oder wenn wir den Segen sprechen, ihr werdet den ja nachher wieder von mir hören und das ist dann meine Stimme, aber es sind Worte aus der Bibel zu sagen, Gott, das sprichst du mir jetzt zu. Was kann dir helfen, diese theologische Wahrheit nochmal bewusster wahrzunehmen? Und in dem Ganzen bin ich, es gibt eine Bibelstelle, die finde ich so faszinierend. Das ist Epheser 5, Vers 19. Habe ich jetzt nicht als Bibelvers dabei. Da sagt Paulus zu der Kirche in Ephesus und drumherum, sagt er, werdet voll des Heiligen Geistes immer wieder. Also erlebt die Gegenwart Gottes. Und jetzt wie? Indem ihr Psalmen singt. Das wären bei uns die geschriebenen Lobpreislieder mit Text und Musik. Lieder singt im Geist. Da streiten sich die Theologen, je nachdem, wie charismatisch sie sind, auch Sprachengesang oder was auch immer gemeint. Und er sagt, wenn wir singen, hat Anbetung nicht nur die Dimension von ich und Gott, sondern ich und die Gemeinde, die Menschen links und rechts. Und ich finde es so stark, und jetzt kommt mein Lob an die Lobpreisleitenden, die immer wieder sagen, vielleicht ist dir heute nicht nach Singen zumute, lass es dir zusingen. Das ist Epheser 5. Hey, wir laden die Gegenwart Gottes ein. Er ist allgegenwärtig, aber werdet voll des Geistes, indem ihr einander zusingt. Das ist was Starkes, wenn wir das auch gleich miteinander tun werden. Ich finde es toll, und jetzt kommt mein Lob für die Tontechnik, dass wir die Lautstärke so haben, dass Leute, die nicht so gut singen können wie ich, sich trauen zu singen, laut, aber nicht so laut, dass man gar nichts mehr hört. Und oft ist es mindestens einmal, und dieser Moment war jetzt schon, bin ich sonntags hier und ich lausche einfach und sage, ja, Kirche singen, Kirche singen, Kirche ermutigt einander. Und ich genieße das und ich stehe hier einfach und ich finde es so schön, euch singen zu hören. Und vielleicht ist das deine Anwendung heute, laut zu singen. Meine Frage wäre, wie kannst du dazu beitragen, dass die Gottesdienste als etwas Gemeinsames erlebt werden, wo Gott gegenwärtig ist und wir einander ermutigen? Vielleicht ist es das laute Singen, dass du sagst, okay, heute auch als Mann singe ich mal laut. Es könnte aber auch prophetische Rede sein. Auch dafür sind wir offen, dass Gott dir einen Impuls gibt, der irgendwie ermutigend ist für alle. Wenn du so einen Impuls hast, erkläre ich kurz, wie das funktioniert. Du kommst zu einem der Pastoren, die tigern in der Regel hier vorne rum, und dann machen wir drei Dinge. Wir gucken einmal, ist das, was du sagst, irgendwie biblisch, riecht das nach Jesus? Das zweite ist es ermutigend? Das dritte ist das jetzt angesagt? Und wir entscheiden dann, ob das irgendwie drin vorkommt oder nicht. Ist auch heute wieder so, wenn du das Gefühl hast, der Herr redet zu der ganzen Gemeinde, ich bin dein Ansprechpartner. Oder beim Kaffee trinken, das ist nicht ein Add-on, sondern das ist unser kultureller Ausdruck von, sie hatten Gemeinschaft miteinander, auf Leute zugehen und sagen, ey, Gott ist irgendwie anders hier. Wenn zwei oder drei um einen Kaffeetisch stehen im Namen des Herrn, dann ist er hier. Wie kannst du das Ganze hier zu etwas Gemeinschaftlichem machen? Warum Kirche? Weil es Gottes Idee ist, weil Kirche Gott erfahrbar macht, und jetzt ein drittes. Es gibt in dem Ganzen so eine gigantische Aussage, über die sich Kirche leider auch an einer Stelle ein bisschen gestritten hat. Und die macht Jesus jetzt gleich. Ich will noch nicht anzeigen, ich erkläre es kurz. Also, Jesus ist unterwegs mit seinem Kernteam von Kirche und er fragt seine versammelte Jüngerschar, okay, was denkt ihr, wer ich bin? Und die raten erst so ein bisschen. Petrus als der sozusagen der Leiter der Gruppe sagt dann, du bist Christus. Jesus sagt, Makarios, herzlichen Glückwunsch, Petrus. Das hat dir Gott offenbart, das hast du dir nicht selber ausgedacht. Und jetzt kommen folgende Verse. Der Kontext ist wichtig. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist jetzt ein Vers, den muss ich kurz erwähnen, weil gerade Papst in aller Munde ist. Unsere katholischen Geschwister sagen, okay, und deswegen gibt es das Petrusamt, quasi von Petrus gibt es immer einen in der Nachfolge und der ist das Haupt der Kirche. Wir sind eine evangelische Kirche. Wir würden sagen, ja, Petrus war so die Keimzelle des Ganzen. Aber das Haupt der Kirche ist letztlich Christus. Er ist auch der Felsen, auf dem alles gegründet ist. Maximal ist es das Petrusbekenntnis, auf dem es gegründet ist. Aber wir glauben, es gibt viele und Petrus hat halt eine Schlüsselrolle am Anfang. Jetzt lese ich weiter. Die Pforten der Hölle werden sie, diese Gemeinde, nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wofür stehen Schlüssel? Das ist der Punkt, über den ich jetzt reden möchte. Schlüssel. Also wenn ich dir den Schlüssel zu meiner Wohnung gebe, dann drückt das erstens Vertrauen aus. Ich vertraue dir, ich mag dich, du kannst da irgendwie die Zeit verbringen. Zweitens, es drückt Verantwortung aus. Ich möchte bitte, dass diese Wohnung in einem okayen Zustand wieder zurück an mich geht. Und drittens, ganz basic, ihr werdet es erraten haben, Zugang. Schlüssel bedeuten, ich gebe dir Zugang. Und das ist hier der Gedanke. Jesus gibt seiner seiner Kirche das Vorrecht, einen besonderen Zugang zu ermöglichen zu ihm. Ich gebe dir die Schlüssel für das Himmelreich. Kirche ist also Gottes Werkzeug. Das ist das Dritte. Warum Kirche? Kirche ist das von Gott erdachte Werkzeug für eine kaputte Welt. Und ich drösel das noch ein bisschen auf. Stell dir mal vor, du bist hier in unserer Christusgemeinde und hier gibt es verschiedene Räume, die sind offen, andere sind abgeschlossen, man läuft so rum und man rüttelt an den Türen, kommt da nicht rein. Bis unser sagenhaftes, ehrenamtliches Hausmeisterteam auftaucht, die Superhelden. Und sie haben was Besonderes, sie haben die Schlüsselgewalt für dieses Gebäude. Ihnen gehört das Gebäude nicht. Sie haben dieses Gebäude auch nicht gebaut, aber sie haben eine übertragene Verantwortung, dieses Gebäude zu schützen, dieses Gebäude zu pflegen, dieses Gebäude zu verwalten. Und sie haben auch einen besonderen Zugang. Sie sind diejenigen, die überall rein dürfen und anderen auf- und zuschließen können. Und der gleiche Gedanke ist hier in Matthäus 16 verankert. Kirche als Gesamtheit, nicht ein Pastor oder ein Papst, sollen Zugang ermöglichen. Wir haben eine besondere Autorität, die ist aber delegiert, die ist abgeleitet. Versteht ihr, was ich meine? Kirche hat besonderen Zugang, indem wir sagen, wir dürfen im Namen von Jesus Vergebung zu sprechen. Wir dürfen vor Irrwegen warnen. Wir dürfen, wie Dirk, unser Lobpreisleiter, das gleich machen wird, uns in die Anbetung Gottes führen, uns Zugang zu Gott ermöglichen. Und das ist gigantisch. Wenn man im Petersdom ist, kann man sich das vielleicht ein bisschen leichter vorstellen, weil die Architektur ja schon eine Predigt an sich ist, was Kirche ist. Wenn wir hier in unserer Lagerhalle sitzen als Freikirchler, können wir uns das nicht so ganz vorstellen vielleicht. Aber es ist doch eine gigantische Vorstellung, dass das, was wir hier als Kirche sind, Christusgemeinde Barmbek Süd, dass der Himmel, ja Gott selbst hinter uns steht. Was wir hier tun, hat himmlische Relevanz. Was wir hier tun, hat Ewigkeitsbedeutung. Das ist doch gigantisch, oder? Auch wieder zwei Anwendungen für euch. Die erste Frage wäre vielleicht, wem könntest du Zugang zu Glauben, Liebe und Hoffnung ermöglichen? Wenn du sagst, ich bin Teil von Kirche, dann hast du ja diesen Zugang. Und der Vater im Himmel, der will so viele verlorene Kinder wie möglich in sein Vaterhaus einladen. Du stehst da, du bist nur der Türöffner. Du sagst, hey, kommt rein. Wer wäre es? Vielleicht leitest du eine Kleingruppe und du wartest nicht darauf, dass Leute sich jetzt noch anmelden, sondern du lädst proaktiv ein. Die Anmeldung zur Gemeindefreizeit ist freigeschaltet. Du sagst, ey, komm mit in mein Haus. Ich fahre mit meiner Kirche auf Urlaubsreise. Komm mit. Komm mit in die Gottesdienste, wenn wir uns diesen Fragen stellen, die jetzt die nächsten 3 Wochen noch dran sind. Wir haben eine ganz tolle Kleingruppe, die ist am Hauptbahnhof aktiv, am Drop-In, kümmert sich um Junkies und Obdachlose. Und dafür will ich kurz Werbung machen. Nimm hier vorne im Foyer eine Kiste. Da sind, kannst du frische Unterwäsche, also neuwertige, neue Unterwäsche reintun, Hygieneartikel. Und das ist auch wieder eine Art, Zugang zu Hoffnung zu geben. Sagen, guck mal, es gibt Hoffnung. Ja, du bist in einer hoffnungslosen Situation äußerlich, aber wir geben dir Hoffnung, indem wir dir frische Dinge schenken. Wem kannst du Zugang zu Glaube, Liebe und Hoffnung geben? Das Zweite ist, hier ist davon die Rede, dass die Pforten der Hölle der Kirche nicht widerstehen werden. Auch das ist riesig, oder? Und das ist eine Verheißung, die gilt nicht für den Einzelnen, sondern für uns als Gruppe. Und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein bisschen katholisch klinge, sage ich, es gibt einen Schutz, den Kirche bietet, geistlicher Art. Klingt für uns Freikirche total weird. Aber ich glaube, es ist ein geistlicher Schutz, sich irgendwo auch zur Kirche dazu zu zählen. Und wie gesagt, es muss nicht die Christusgemeinde Barmbek Süd sein. In unserer Kultur ist Mitgliedschaft der Ausdruck von Zugehörigkeit und ich würde so darum werben, bleib nicht anonym. Ich weiß, für eine Zeit Kirche abchecken, alles gut, bleib am Rand. Aber ich glaube, du beraubst dich selber einer gewissen Form von Segen und Schutz, wenn du immer nur am Rand bleibst, anstatt zu sagen, ich bin dabei. Könnte es vielleicht, und das ist meine zweite Anwendung, könnte es vielleicht dein Schritt sein, dich einer Gemeinde offiziell anzuschließen. Mach's beim ICF, mach's bei der ELIM, du kannst es hier machen, ist mir egal. aber werde irgendwo Teil. Okay, Spiritualität für mich alleine auf dem Sofa, warum Kirche? Das sind meine drei Antworten. Weil Kirche Gottes Idee ist, weil Kirche Gott erfahrbar macht und weil Kirche Gottes Werkzeug in dieser Welt ist. Und Kirche ist nicht perfekt, sie ist nicht fertig, aber sie ist Gottes Plan A. Ist nicht sein Notfallplan. Und wir leben in einer Welt, die sich immer mehr um sich selber dreht, dass die Kirche etwas, das sich um etwas Größeres dreht, nämlich um Jesus. In einer Welt voller Ich steht die Kirche für das Wir. In einer Welt voller Oberflächlichkeit steht die Kirche für Tiefgang. Und letztlich in einer Welt, die droht, sich selbst zu verlieren, zeigt die Kirche auf denjenigen, der gesagt hat, ich bin gekommen, zu suchen und nach Hause zu bringen, was verloren ist. So, was hat das mit dir zu tun? Alles. Sei Teil von diesem heiligen Tempel. Sei Teil von Gottes Idee. Sei Teil von dem, wo der Unsichtbare auf einmal sichtbar wird. Sei Teil von dem, was Gott sich ausgedacht hat, um Menschen nach Hause zu holen. Du bist auf jeden Fall ganz herzlich eingeladen. Ich möchte gern für uns beten. Und dann werden wir ein erstes Lied singen, wo wir eben einander ermutigen. Wir werden Gott anbeten, aber es wird gleich in diesem ersten Lied um das Vaterhaus gehen. Und das ist genau der Gedanke, dass wir hier versammelt sind im Haus des Vaters. Das ist nicht ein Haus, das mir gehört als Pastor oder der Gemeindeleitung, sondern es ist sein Haus. Und wir sind es miteinander, aufgebaut als geistliche Steine, wie es im Petrusbrief heißt. Lass uns dafür, ich möchte dafür beten, dass wir das neu verstehen, nicht nur vom Kopf, sondern vom Herzen. Und dann wollen wir das gemeinsam singen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du Kirche baust und gegen die härtesten Widerstände und dunkelsten Momente hast du dich irgendwie verpflichtet, zumindest immer wieder auch einen kleinen Teil übrig zu lassen und dann was Neues gebaut. Herr, wir klagen dir, dass wir oft dieser Berufung nicht gerecht werden, dass ich als Pastor auch da irgendwie hinterherrenne und denke manchmal, das, was hier nicht heilig ist, das bin ich. Und Jesus, wir klagen dir all die Opfer, all die Menschen, die unter dem leiden, was Kirche nicht ist. Und wir bitten dich von ganzem Herzen um Vergebung, auch für das, was die Christusgemeinde nicht ist. Und wir bitten dich, komm, Heiliger Geist, komm, bau du dieses Haus. Bau du es neu und schön und so, wie es dir gefällt. Herr, mach uns zu einer Kirche, die dich hört, sodass wir Dinge tun können, die dir gefallen. Hilf uns, Menschen zu sein, die die Einheit und nicht den Streit suchen, die die Wahrheit suchen und nicht die Lästerei. Hilf uns, Menschen zu sein, die einander ermutigen, einander zusingen, einander Gutes tun. Und wir laden dich ein, wenn wir dich jetzt anbeten, dann wollen wir dir sagen, wie großartig wir dich finden und zugleich erwarten wir, dass du Kirche unter uns baust. Zu deiner Ehre. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.